Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Laut Präsident Jokowi ist die Prävalenz und Wachstumsverzögerung durch die harte Arbeit aller Seiten gesunken. Vizepräsident Ma'ruf Amin forderte das Landwirtschaftsministerium auf, die heimische Reisproduktion weiter anzukurbeln. Indonesien verzeichnete die Reduzierung der Wachstumsverzögerungsrate von rund 24% auf 21% im Jahr 2022. Die indonesische Außenministerin und der guineische Verkehrsminister erörterten Ausbau bilateraler Beziehungen. Das Team von Dewa Ruchi 2021 erhielt eine Auszeichnung vom Nationalen Polizeichef. Der Covid-Krankenpatient in Balikpapan ist ein polnischer Ausländer. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo sagte, dass die Prävalenz von Wachstumsverzögerung oder Gedeihstörung wegen der chronischen Unterernährung in Indonesien im Jahr 2022 durch die harte Arbeit aller Seiten auf 21,6% gesunken sei. Der Präsident sagte am Mittwoch, den 25. Januar, in einer nationalen Arbeitssitzung über Familienentwicklung, Bevölkerungs- und Familienplanungsstrategien und das Programm zur Beschleunigung der Senkung der Wachstumsverzögerung in Jakarta. Die Senkung der Wachstumsverzögerungsrate im Jahr 2022 war ziemlich drastisch im Vergleich zu seiner ersten Regierungsführung im Jahr 2014, nämlich 37%. Der Präsident erklärte, dass das Problem der Wachstumsverzögerung in Indonesien sofort gelöst werden müsse, da es einer der Schlüssel zur Verbesserung der Qualität der Arbeitskräfte sei. Jokowi sagte, dass die Verbesserung der Qualität der Arbeitskräfte sehr wichtig sei, damit Indonesien in der regionalen und globalen Region konkurrieren kann. Der indonesische Vizepräsident Ma'ruf Amin forderte das Landwirtschaftsministerium auf, die heimische Reisproduktion weiter anzukurbeln, damit sie von Jahr zu Jahr weiter zunimmt. Ma'ruf sagte, die Reisproduktion sollte sich nicht nur darauf konzentrieren, einen Überschuss bei der Versorgung zu erzielen, sondern Erhöhung des produzierten Reises zu fördern. erhofft, dass die Menge des Überschusses von Jahr zu Jahr weiter steigen wird. Der Vizepräsident sagte am Mittwoch, den 25. Januar, beim Nationalen Arbeitstreffen für landwirtschaftliche Entwicklung, aufgrund der Daten der Zentralen Behörde für Statistik BPS sei die Reisproduktion jedes Jahr immer überschüssig. Die Menge des Reisüberschusses nehme jedoch tendenziell von Jahr zu Jahr ab. Von 4,37 Millionen Tonnen im Jahr 2018 auf 1,74 Millionen Tonnen im Jahr 2022. Der indonesische Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin ermahnte, dass das Risiko von Wachstumsverzögerung einen engen Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme im Alter von 6 Monaten hat, nämlich wenn die Kinder beginnen, zusätzliche Nahrung zu erhalten. Seiner Meinung nach ist eine der wichtigen Zufuhren, die in zusätzlichen Lebensmitteln enthalten sein müssen, tierisches Protein. Indonesien verzeichnete kürzlich die Reduzierung der Wachstumsverzögerungsrate von rund 24% auf 21% im Jahr 2022. Obwohl es eine Steigerung gibt, betonte Budi Gunadi, dass diese Zahl immer noch nicht mit dem erwarteten Ziel übereinstimmt. Dadurch muss diese Zahl noch einmal gesenkt werden. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi und der Verkehrsminister von Guinea, Felix Lamah, haben am Dienstag bei einem Treffen in Jakarta über die Verstärkung der bilateralen Beziehungen gesprochen, insbesondere in den strategischen Bereichen Industrie, Infrastruktur und Transport. Retno Marsudi begrüßte den Plan am 26. Januar 2023, ein Letter of Intent im Bereich Transport zwischen Indonesien und Guinea zu unterzeichnen. Zitat von der Pressemitteilung des indonesischen Außenministeriums, sagte Retno Marsudi, das Abkommen werde in eine echte Zusammenarbeit realisiert, vor allem in den Bereichen Luft-, See- und Landverkehr, sowohl durch die Zusammenarbeit zwischen Regierungen als auch zwischen Unternehmen. Retno Marsudi fördert auch die Zusammenarbeit zwischen indonesischen Staatsbetrieben, BUMN, und ihren Partnern in Guinea. Die beiden Minister erörterten auch die Zusammenarbeit beim Aufbau von Kapazitäten, einschließlich der Entwicklung der Luftfahrtsindustrie und der Gründung von Guinea Air, die unter anderem die Form von Pilotenausbildung, Mechanik und Flugzeugwartung annehmen könnte. Bei einem Treffen mit der indonesischen Außenministerin plant der guineische Verkehrsminister einen Besuch bei der indonesischen Flugzeugindustrie PT Dirgantara Indonesia, um die Unterstützung für die Gründung von Guinea Air zu besprechen, und bei PT Wika Industrie Manufaktur, um die Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Elektrofahrzeugindustrie zu erkunden. Nationaler Polizeichef Generalpolizei Listio Sigit Prabowo verlieh den Mitgliedern des Dewaruchi 2021 Teams die Auszeichnungen. Diesem Team ist es in der größten Seeoperation gelungen, den Schmuggel von 1278 Tonnen kristallinem Methamphetamin aus dem Nahost-Malaysia-Indonesien-Netzwerk zu vereiteln. Die Auszeichnung wurde offiziell vom Leiter der Kriminalpolizei, der Nationalen Polizei, Generalkommissar Agus Andrianto, an 154 Mitglieder des Dewaruchi 2021 Teams verliehen, die am Mittwoch, dem 25. Januar in Jakarta, im Hauptquartier der Nationalen Polizei stattfand. Agus sagte, Diese Auszeichnung sei eine Manifestation des Engagements der Führung der nationalen Polizei gegenüber ihren herausragenden Mitgliedern sowie die Solidarität bei der Aufdeckung von Drogenverbrechen in der Region Aceh mit Tätern aus dem Nahen Osten. Der Drei-Sterne-General sagte, diese Operation mit dem Codenamen Dewaruchi 2021 sei von 154 Mitarbeitern besucht worden und vom 19. Februar bis April 2021 im Gewässer Aceh und in Kalideres West Jakarta durchgeführt wurde. Der indonesische Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin gab am Mittwoch, dem 25. Januar in Jakarta bekannt, dass ein Fall der Untervariante Omikron XBB 1.5 alias Kraken in Indonesien gefunden wurde. Die Untervariante stammte von einem polnischen Staatsbürger, der Indonesien besuchte. Budi sagte, der Ausländer sei am 6. Januar über Jakarta nach Indonesien eingereist. Dann setzte er seine Reise am 7. Januar mit negativen Schnelltestergebnissen nach Balikpapan aus Kalimantan fort. Budi fuhr fort, dass er am 11. Januar an Bord des Schiffes gehen wollte. Dann wurde er als Bedingung für das Betreten des Schiffes einem PCR-Test unterzogen und die Ergebnisse waren positiv. Da die PCR-Testergebnisse positiv waren, wurden die polnischen Ausländerproben mit der Whole Genome Sequences WGS-Methode untersucht und die Ergebnisse zeigten kürzlich, dass die betroffene Person positiv für die Covid-Variante XBB 1.5 aka Kraken ist. Auf den ersten Blick, sagte Budi, schien der Zustand des mit Kraken infizierten polnischen Bürgers asymptomatisch zu sein. Der frühere stellvertretende BUMN-Minister fuhr fort, das Gesundheitsministerium habe die vom polnischen Staatsbürger besuchten Gebiete wie Balikpapan und DKI Jakarta sofort angewiesen, eine enge Kontaktverfolgung, auch bekannt als Tracing, durchzuführen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.274,32 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.183,08 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.958 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 24 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 76%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatie Indonesiens mit dem Titel Der Minister für Genossenschaften und UMKM weihte das indonesische Handelshaus in der Schweiz ein. Der indonesische Minister für Genossenschaften und kleine und mittlere Unternehmen UMKM, Teten Mastuki, eröffnete zusammen mit dem indonesischen Botschafter in der Schweiz und Liechtenstein, Mulyaman Haddad, das indonesische Handelshaus oder Indonesian Trading House ITH, das sich im Geschäft von Pasar Indonesia in Aargau der Schweiz befindet. Minister Teten Mastuki würdigte in einer Erklärung, die am vergangenen Dienstag, den 24. Januar, eingegangen ist, die Bemühungen um die Etablierung von ITH in der Schweiz, insbesondere weil dies den indonesischen Klein- und Mittelunternehmen UMKM die Möglichkeiten für den Eintritt in ausländische Märkte eröffnet. Der Genossenschaftenminister Teten Mastuki achtete auch auf die Nutzung digitaler Marktplattformen oder Marktplätze für die Vermarktung indonesischer UMKM-Produkte sowie auf die Anbindung an das ITH-Netzwerk, die indonesische Diaspora und den heimischen Markt. Ihm zufolge gibt es viele UMKM-Produkte, mit denen das indonesische Handelshaus ITH zusammenarbeiten kann. UMKM-Produkte, die vom heimischen Markt akzeptiert wurden, wie die bei M-Block, Postblock und Sarinah verkauft werden. Die Regierung forciert auch den Verkauf von fertigen Gewürzen, damit sie keine Rohstoffe mehr verkaufen. Was später exportiert wird, sind die fertigen Gewürze, keine Rohstoffe. Minister Teten Mastuki sagte weiter, dass die Einweihung der ITH-Einrichtung eine Fortsetzung der Unterzeichnung der ITH-Einrichtung sei, die vom Vorsitzenden der Indonesian Industrie- und Handelskammer Arshad Rashid am Rande der Weltwirtschaftsforum-Veranstaltung am 24. Mai 2022 offiziell unterzeichnet wurde. Botschafter Mulyaman hofft, dass die Einweihung des indonesischen Handelshauses ITH im Aargau der Schweiz ein Tor für den Strom indonesischer Produkte, sowohl Lebensmittel als auch Non-Lebensmittelprodukte, in die Schweizer und europäischen Märkte sein kann. Laut Botschafter Mulyaman muss Indonesien die Chancen der Schweiz als Drehscheibe für den Zugang indonesischer Produkte zum europäischen Markt berücksichtigen und nutzen, insbesondere durch die Nutzung der Zollfrage im CEPA-Abkommen zwischen Indonesien und der EFTA. Unterdessen sagte der stellvertretende Vorsitzende des Koordinators 1 der Indonesian Industrie- und Handelskammer, Yuki Nugrahawan Hanafi, dass die ITH die erste in Europa sei und weiter ausgebaut werde. Er schätzt auch die Unterstützung durch die indonesische Botschaft in Bern und das indonesische Handelsministerium. Yuki Nugrahawan hofft auch auf eine gemeinsame Lösung in Bezug auf die recht hohen Logistikkosten. Auch das erzielte CEPA-Abkommen zwischen Indonesien und der EFTA muss genutzt werden, insbesondere in Bezug auf die Zölle. Liebe Zuhörer, das war Diplomatie Indonesiens. Hier sind einige historische Ereignisse, die am 26. Januar in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 26. Januar 1934. Der deutsch-polnische Nichtangriffspakt wurde unterzeichnet. Im Januar 1934 unterzeichneten die Regierungen Deutschlands und Polens den deutsch-polnischen Nichtangriffspakt. Aus diesem Pakt erkannte Deutschland formell die territorialen Grenzen zwischen Deutschland und Polen an. Der Pakt zielt darauf ab, den Zollkrieg zu beenden, der die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder beschädigt hat. Am 26. Januar 1952 wurde die Weltzollorganisation oder WZO gegründet. Die Gründung der Weltzollorganisation WZO am 26. Januar 1952 war ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Weltzolls. Die Geschichte der WZO begann im Jahr 1947, als 13 europäische Länder, die dem Ausschuss für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit beitraten, vereinbarten, eine Gruppe intereuropäischer Zollunionen auf der Grundlage der Grundsätze des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens zu bilden. Im Jahr 1948 bildete diese Gruppe zwei Ausschüsse, nämlich den Wirtschaftsausschuss und den Zollausschuss. Dieser Zollausschuss wurde zum Vorläufer des Zollkooperationsrates CCC, der am 26. Januar 1953 auf der Tagung in Brüssel, Belgien eingeweiht wurde und an dem 17. Vertreter europäischer Länder teilnahmen. Das erste Treffen am 26. Januar war die Grundlage für die Eröffnung des Internationalen Zolltages. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem großen Erdbeben in Indien am 26. Januar 2001. Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hat Westindien und Teile Pakistans erschüttert. Das Erdbeben mit Hauptsitz in der Stadt Bhuj im Bundesstaat Gujarat tötete die meisten Einwohner, die sich darauf vorbereiteten, den Unabhängigkeitstag Indiens zu feiern. Das Erdbeben ereignete sich um 10 Minuten vor 9 Uhr Ortszeit. Das Erdbeben tötete zwischen 13.000 und 20.000 Menschen, darunter 18 im Südosten Pakistans, verletzte mehr als 167.000 weitere und zerstörte fast 340.000 Gebäude. Bis März ereignete sich mehr als 550 Nachbeben. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Berpaling darimu semakin hangat.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema KKP zielt auf Seegras und Mangroven im blauen Kohlenstoff-Ökosystem, abgelesen von Sri Unun. Generaldirektor für Seeraummanagement des Indonesischen Ministeriums für Maritime Angelegenheiten und Fischerei, KKP, Victor Gustav Manovo, zielt auf Seegras und Mangroven in der Blauen Kohlenstoffstrategie ab. Im Workshop der Blauen Kohlenstoffstrategie zum Erreichen des Ziels national festgelegter Beiträge NDC und zur Umsetzung des wirtschaftlichen Kohlenstoffwerts NEK, der am vergangenen Dienstag, den 25. Januar, in Jakarta online überwacht wurde, sagte Victor Gustav Manovo, dass das Seegras insgesamt auf einer Fläche von 1,8 Millionen Hektar sich befindet. Im Zufolge habe das Seegras-Ökosystem in Indonesien die Fähigkeit, um 790 Millionen Tonnen Kohlenstoff, CO2, mit einem geschätzten Geldwert von 35 Milliarden US-Dollar zu absorbieren. Mittlerweile ist Indonesien Mangroven-Ökosystem mit einer Fläche von rund 3,36 Millionen Hektar in der Lage, 11 Milliarden Tonnen Kohlenstoff CO2 mit einem geschätzten Geldwert von 66 Milliarden US-Dollar aufzunehmen. Als Vollstrecker des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel im Meeressektor strebt das Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei KKP an, die Meeresschutzgebiete um 30% im Jahr 2045 zu erweitern. Nach Angaben 2022 hat Indonesien Meeresschutzgebiet nur 28,9 Millionen Hektar oder 8,7% der Gesamtfläche Indonesien erreicht. Victor Gustav Manovo sagte dazu weiter, durch die Erweiterung der Ökosystemfläche auf 30% werde das Seegras- und Mangroven-Ökosystem im Schutzgebiet dazu in der Lage sein, etwa 188 Millionen Tonnen CO2 Äquivalente zu absorbieren. Andere Anstrengungen werden unternommen, unter anderem durch Politik zur Küsten- und kleinen Inselverwaltung, Strategien zur Regulierung der Nutzung des Meeresraums, einschließlich der Einrichtung von Erhaltungsgebieten für blaue Kohlenstoffbestände und die Verwaltungszone für Küstenökosystem. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Bagaimana bisa kau jatuh cinta dengannya? Bagaimana mungkin kau lebih memilih dia? Mengapa kini kau menghilang seketika? Mengapa kini kau berpaling bersamanya? Dulu kau bilang ku akhir penantian, dulu kau bilang ku akhir pencarian, dulu kau bilang akulah segalanya, semua hanya janji yang tidak kau tepati. Kini nyatanya pergi memilihnya, kini nyatanya lihat kau bersamanya, kini nyatanya ku harus penuh luka, semua hanya janji. Yang tak punya arti. Bagaimana mungkin kau mempermainkan semua? Bagaimana bisa aku tak tahu segalanya? Ternyata aku salah. telah mengiyakan semua.
Ternyata ku salah.
Ternyata ku salah, selalu mudah percaya. Dulu kau bilang ku akhir penantian. Dulu kau bilang ku akhir pencarian. Dulu kau bilang akulah segalanya. Semua hanya janji yang tidak kau tepati. Kini nyatanya pergi memilihnya. Kini nyatanya lihat kau bersamanya. Kini nyatanya ku harus penuh luka. Semua hanya janji. Semuanya terjadi. Mengapa semuanya terjadi?
Mengapa, mengapa
semua hanya janji yang tak punya arti?
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
In unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen Gulat Okor vorstellen. Die Bücher Indonesien hat nicht nur Pencaksilat als traditionelle Kampfkunst. In Osiava gibt es eine ringen Kampfkunst, die ebenfalls beliebt ist. Ihr Name ist Gulat Okor. Das traditionelle Gulat Okor Ringen wird oft in Madura, Surabaya und Gresik oft geführt. Die Gulat Okor Kampfkunst begann als Zeitvertreib der Viehfutter. Während sie auf Büffel, Kühe und Ziegen entlang der Reisfelder auf Pasten, übten sie die Hirten im Ringen auf Stroh. Inzwischen hat sich auf der Insel Madura und von Java Gulat Okor zu einem beliebten Wettbewerb der besten Entwickler. Dieser Wettkampf begleitet eine Reihe von Veranstaltungen wie das Tobenrennen oder die Bitte um Regen. In Surabaya und Gresik Osiava wird die Gulat Okor Kampfkunst während des Erntedankfestes der Bauern durchgeführt. Die Wüchere der Gulat Okor Wettstreit wurde ursprünglich in den Reisfeldern durchgeführt. Doch inzwischen findet Gulat Okor auf einer Bühne statt und auf Matten aus mit Stroh befüllten kleinen Säcken. Die 6 Meter mal 8 Meter große Gulat Okor Arena ist wie beim Boxen mit 2 Ecken aufgebaut. Um die Bühne herum wird ein dickes Seil gespannt. Ein Kampf wird von 2 Ringern oder auch Ringerinnen ausgetragen. Jeder Ringer zeichnet sich durch ein rot-schwarzes Stirnband und einen Gürtel aus. Sie kämpfen in 2 Runden. Die Ringe mit dem Sieger erklärt, dem es gelang, seinen Gegner auf die Matte zu legen und ihn unter sich halten zu können. Wenn zwei Runden hintereinander gewinnen, tritt gegen einen anderen Sieger an, bis ein Champion ermittelt ist. Der traditionelle Ringkampf wird in drei Kategorien eingeteilt, nämlich Kinder, Jugendliche und erwachsene Männer und Frauen. Die Besuche der Wettkampf bedeutet nicht nur Spaß, sondern ist auch an Regeln gebunden, um negative Auswirkungen zu vermeiden. Zu den Gulag-Onkel-Regeln gehört es auch, dass es nicht erlaubt ist, seinen Gegner zu schlagen oder sogar zu verletzen, indem man seine Beine verdreht oder zum Beispiel harte Gegenstände verwendet. Aus diesem Grund werden die Teilnehmer vor dem Beginn des Wettkampfes darauf überprüft, ob sie diese Voraussetzungen auch erfüllen. Normalerweise begleiten die Musiker mit einem Gamelan-Orchester den traditionellen Okol-Gulag-Wettstreit. Der Klang der Gamelan-Musik soll den Verlauf dieser Gulag-Okol-Kampfkunst noch mehr beleben. Liebe Hörer, das war Budbares Indonesian mit der Kampfkunst Gulat Okol. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Sie sind auch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten. Liebe Zuhörer, die Indonesia Travel Fair 2023 findet vom 17. bis 19. Februar 2023 erneut im Einkaufszentrum Kota Casablanca Mall in Jakarta statt. Die Veranstaltung der Reisebörse Indonesia Travel Fair wird von der Nationalen Fluggesellschaft Association Indonesien, INAKA, in Zusammenarbeit mit Raja MITE und der ASEAN Tourismus Association ASEANTA und der staatlichen Bank Bank BNI unterstützt. Der indonesische Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Salahuddin Uno würdigte die Veranstaltung von Indonesia Travel Fair 2023. Es ist zu hoffen, dass diese Reisebörse den inländischen Tourismus unter dem Dach des Programms von Stolz auf Reise in Indonesien, BBWI, weiter fördern kann, sodass es das Ziel zur Erreichung der Bewegung von den inländischen Touristen in diesem Jahr von 1,4 Milliarden stärken kann. Liebe Zuhörer, Indonesia Travel Fair hat verschiedene attraktive Angebotsprogramme und wird ein effektives Werbemittel für die Öffentlichkeit. Der Vorsitzende von INAKA, Denon Prawira Atmaja, erklärte, dass einige der attraktiven Angebotsprogramme, unter anderem Sonderpreise für Flugtickets, aus einigen Fluggesellschaften sind. Diese Fluggesellschaften bieten Tickets mit Sonderpreisen für Unternehmen und auch für Einzelpersonen. Unterdessen fügte der stellvertretende Vorsitzende des INAKA, Arif Wibowo, hinzu, dass die INAKA-Mitgliedsfluggesellschaften den Besuchern bessere Sonderticketpreise im Vergleich zu anderen Reisebörsen anbieten werden. Außerdem gibt es Handelswaren, Verlosungen, Tourpreise und Freikarten für Besucher, die bei bestimmten Veranstaltungen wie etwa bei Talkshow inmitten der Reisebörse gegeben werden. Liebe Zuhörer, der ASEANTA-Präsident Edi Krismaidi ist optimistisch, dass die Indonesia Travel Fair einen Erfolg erreichen und ein Anfang für die Veranstaltung einer größeren Reisebörse für die ASEAN-Region werden kann. Seiner Meinung nach habe die ASEAN-Region, insbesondere Indonesien, ein großes touristisches Potenzial, das der Weltgemeinschaft verkauft werden kann. Mit der Unterstützung eines guten Flugverkehrs ist es zu hoffen, dass der Tourismus in Indonesien und im ASEAN noch weiter zunehmen kann. Die dreitägige Veranstaltung der Reisebörse setzt sich zum Ziel, dass etwa 20.000 Besucher mit einem Direktumsatz von 40 Milliarden Rupiah beiwohnen können. Indonesia Travel Fair 2023 ist die letzte Phase einer Reihe von Aktivitäten des INAKA Festival im Jahr 2022, die aus Webinar, Risikomanagementstraining, Golfturnier und Mitgliederversammlung RUA bestehen. Liebe Zuhörer, das war Dies und Das.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen ein Lied von der indonesischen Diva Ruth Sahanaya. Viele der von Ruth Sahanaya gesungenen Lieder wurden zu Hits. Eines davon ist das Lied Tak Kuduga oder auf Deutsch Unvermutlich, das auf dem gleichnamigen Album enthalten ist, das im Jahr 1989 veröffentlicht wurde. Dieses Album erhielt im Jahr 1989 den meistverkauften Creative Pop Album Award bei der BASF. Jetzt umbenannt in Anugerah Musik Indonesia Award. Im vergangenen September 2021 wurde das von Erwin Gutawa und Lulu Gutawa komponierte Lied von Erwin Gutawa in Zusammenarbeit mit der jungen Sängerin Yura Yunita mit einer modernen Version neu veröffentlicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Ruth Sahanaya mit dem Lied Tak Kuduga auf Deutsch Unvermutet. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Dalam mimpiku dengan
Voice of Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.